Politik für Kinder.
Wie entsteht ein Gesetz?
Was ist der Unterschied zwischen Regierung und Opposition?
Welche Aufgaben haben Minister?
Wie wichtig sind Kinderrechte?
Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum?
Politik für Kinder!
Wie macht man Politik, wenn man es leider nicht in den Landtag geschafft hat?
Es waren 4,9 und das war für die Grünen total doof.
Wenn ich mir klar mache, dass einfach nur 23 Stimmzettel gefehlt haben, um uns in den Landtag zu bringen.
Also war es nicht auch die FDP, die unter 5% lag und es nicht in den Landtag geschafft hat?
Knapp vorbei ist auch daneben. Damit muss man klarkommen. Das ist sehr ärgerlich, weil wir wirklich einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht haben.
Hallo, schön, dass ihr in diese Podcast-Folge über die 5%-Hürde hineinhört. Keine Angst, wir machen hier keinen Matheunterricht, also nur ein kleines bisschen. Wen von euch nehme ich denn mal dran? Du. Weißt du, was 5% sind und wie man das am besten erklärt?
Also man kann sich vorstellen, dass 100 Leute wählen. Und 5 von den 100 haben zum Beispiel gesagt, dass sie halt mehr Eis essen als Pudding. Also 5 von 100. Dann sind halt noch 95% übrig. Also haben 95 Leute halt Pudding gesagt und 5 Leute halt Eis.
Mm. Vielen Dank. Auch wenn ich es eigentlich besser finden würde, wenn man Eis und Pudding wählen könnte. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zur 5%-Hürde. Die gibt es bei den Landtagswahlen im Saarland und anderen Bundesländern genauso wie bei der Bundestagswahl. Wenn eine Partei weniger als 5% der abgegebenen Stimmen bei einer Wahl bekommt, darf sie bis zur nächsten Wahl leider nicht im Parlament mitreden, also im Bundestag oder im Landtag. Bei der letzten Landtagswahl im Saarland haben es gleich zwei Parteien ganz knapp nicht über die 5% geschafft.
Bei einer Wahl kann man ja insgesamt 100% und zum Beispiel bei der Landtagswahl im März, die Grünen waren ungefähr bei 5%. Das heißt dann zum Beispiel, dass 5% der Leute, die im Saarland wählen, die Grünen zum Beispiel gewählt haben. Es waren 4,9 und das war für die Grünen total doof. Nämlich sie durften erst ab 5% Leute ins Parlament schicken und sie waren halt knapp unter 5% und deswegen durften sie ja keine Leute ins Parlament schicken.
Also war es nicht auch die FDP, die unter 5% lag und es nicht in den Landtag geschafft hat?
Also bei der FDP war es eigentlich das gleiche wie bei den Grünen. Es ist bestimmt total ärgerlich, wenn man so 0,2%. Ich glaube, sie hatten 4,8. Das ist dann wahrscheinlich, ich glaube, das ist sehr bitter, wenn man dann diese 0,2% mehr haben müsste, dass man seine Leute ins Parlament schicken konnte. Und das ist bestimmt bitter.
Also die Partei, die nicht in den Landtag gekommen ist, die haben Pech gehabt. Also die müssen dann draußen bleiben. Also kriegen keine Sitzplätze in dem Landtag drin und dürfen da nicht dabei sein.
Es ist ganz schön kompliziert mit dieser Prozentrechnung.
Aber es ist manchmal auch ganz einfach. Wer nicht mindestens 5,00% der Stimmen bekommen hat, sondern nur 4,99 wie die Grünen oder 4,8 wie die FDP, der ist an der 5%-Hürde gescheitert. Findet ihr das gut oder sollte man da nicht so streng sein?
Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass es diese 5%-Hürde gibt, weil dann hätte ja jeder in das Parlament gehen können. Also finde ich sinnvoll, dass es nicht zu viele Parteien im Parlament gibt.
Ich finde an sich die 5%-Hürde auch ganz gut. Nämlich es ist schon praktisch, wenn auf jeden Fall ein 1/20 des Bundesland diese Partei will.
Ich glaube, der 5%-Zahl ist richtig gut.
Aber es ist wahrscheinlich schon ein bisschen fies, wenn einem so wenige Stimmen gefehlt haben. Aber irgendwo muss man ja die Grenze machen. Wenn man sagt, ach, lass die durch, dann sagen die anderen auch noch, wir wollen auch mit 4,8 durch. Und dann bringt die Hürde ja nichts. Ich glaube trotzdem, dass es sehr bitter ist, wenn man es da nicht schafft. Aber irgendwo muss die Hürde ja sein.
Ich glaube, das ist schon sehr ärgerlich, wenn man fast 5% hätte. Das ist dann auch schade. auch für die Grünen. Und halt eben, ich kenne das Gefühl, weil ich ja auch noch nie halt eben richtig gewählt wurde.
Also ich finde die 5%-Marke eigentlich auch in Ordnung.
Also vielleicht könnte man die 5% aber auch auf 4,5 runtersetzen, weil dann würden es, glaube ich, viel mehr in das Parlament schaffen.
Also ich finde die 5%-Hürde auch gut eigentlich, aber zum Beispiel jetzt bei den Grünen hätte ich, also ich hätte noch so 4,9 noch zählen lassen. Also das ist schon ärgerlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Grünen wäre, dann wäre ich jetzt wütend.
Also ich finde die 5%-Hürde auch ganz sinnvoll, weil wenn es 10% wären, dann würden zu wenig da sein. Aber wenn es zum Beispiel 3 oder 2% halt reinkommen in die Landtagswahl, dann wären es zu viele.
Zu viele Parteien im Parlament, das will man also mit der 5%-Hürde verhindern. Dadurch sind es im Moment im Saarländischen Landtag nur 3 Parteien, die SPD, die CDU und die AfD. Gerade habe ich auch die Zahl 1/20 gehört. 1/20 ist genau dasselbe wie 5%. Wir könnten zur 5%-Hürde also auch 1/20-Hürde sagen. So, nach 20 Sekunden geht es hier weiter mit 2 Interviews. Eine Politikerin der Grünen und eine Politikerin der FDP kommen dann zu Wort.
Hallo, ich bin Anne Lahoda. Ich habe im Frühjahr für die Grünen für den Landtag kandidiert und bin jetzt Kreisvorsitzende in Saarbrücken und ich kümmere mich um die politischen Themen, die wir im Regionalverband und in Saarbrücken haben.
Von der grünen Politikerin Anne Lahoda wollte ich in meinem Interview zuerst mal wissen, ob ihr der letzte Landtagswahlkampf eigentlich Spaß gemacht hat. Denn die Grünen sind ja nicht in den Landtag reingekommen und auch nicht Sie als eine Kandidatin der Grünen.
Ja, wir sind nicht reingekommen, aber das war trotzdem eine ganz tolle Zeit, in der man unheimlich viele Menschen kennengelernt hat, tolle Gespräche geführt hat, ganz viele wichtige Sichtweisen erlebt hat und auch sich mal mit Sachen beschäftigt hat, mit denen man sich sonst vielleicht gar nicht so genau beschäftigt.
Zum Beispiel?
Ich habe mich zum Beispiel ziemlich viel mit Medizin- und Pflegethemen beschäftigt, was ich super spannend finde. Auch Landwirtschaft, ganz spannendes Thema für mich. Aber das war vorher gar nicht so auf meiner politischen Agenda drauf.
Und die Zahl 4,99, was sagt die Ihnen? Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie die hören?
Ja, 4,99 ist nicht so schlimm wie 23. Denn wenn ich mir klar mache, dass einfach nur 23 Stimmzettel gefehlt haben, um uns in den Landtag zu bringen, und damit einfach auch eine Politik, die sich um Umwelt und sowas kümmert, dann macht mich das eher ein bisschen verrückt. Und ja, ich sehe die Zahlen nicht so gerne im Moment, das stimmt.
Also stimmen Sie ein bisschen traurig wahrscheinlich. 4,99%, so viele Stimmen haben Sie bekommen bei der letzten Landtagswahl. Und 5,00 braucht man halt mindestens, um in den Landtag reinzukommen. Sollte diese Grenze vielleicht ein bisschen nach unten gesetzt werden, sagen wir mal 4%, dann könnten ja noch mehr Parteien in den Landtag reinkommen.
Also ich glaube, die 5% haben ihren Grund, denn wenn zu viele kleine Parteien in so einem Landtag vertreten sind, dann wird es auch einfach schwierig, Politik zu machen und Lösungen zu finden. Von daher glaube ich, die 5% sind schon richtig und dass wir die nicht geschafft haben, das liegt vor allen Dingen an Problemen, die wir uns selber zuzuschreiben haben, hier im Saarland und Gott sei Dank nicht auf Bundesebene, denn da sind wir ja viel, viel besser unterwegs.
Sie haben selber 2 Kinder im Grundschulalter. Was wünschen sich denn so Ihre beiden Söhne, was in der Schule geändert werden könnte und deckt sich das mit dem, was Sie sich wünschen?
Ja, das passt meistens gut zusammen. Meine Jungs kommen jetzt in die 2. Klasse und in die 4. Klasse. Worüber sie sich freuen, sind insbesondere kleine Klassen, in denen die Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Kinder haben, in denen es auch Unterstützungen gibt, wie zum Beispiel Schulpsychologen. Wir hatten dieses Jahr eine Streitschlichter-AG, die sie ganz toll fanden. Was ihnen aber definitiv fehlt, sind Schulgebäude, die auch ein bisschen schön aussehen und in denen man einfach auch Spaß haben kann. Denn das ist oft sehr traurig. Bei uns bröckelt der Putz von den Wänden.
Und können da die Eltern was tun? Ich habe gehört, Sie haben auch schon mal gestrichen in der Klasse.
Ja, die Eltern machen da ganz viel und engagieren sich, aber letzten Endes ist das schon aus meiner Sicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Schulen in einem vernünftigen Zustand sind. Es ist das Recht der Kinder, gute Bildung zu haben und auch ein gutes Umfeld für diese Bildung.
Das heißt, es geht oft um Geld, dass mehr Geld eingesetzt wird, ausgegeben wird in Schulen für Gebäude, aber vielleicht auch für Lehrkräfte.
Genau, das Wichtigste sind natürlich die Lehrerinnen und Lehrer und das Personal drumherum. Das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste für die Kinder, auch für die Eltern und für das, was man lernt. Aber es gehört natürlich auch das Umfeld dazu. Und da braucht es Geld, klar. Und da ist in den vergangenen Jahren halt einfach zu viel liegen geblieben. Ne? Da sind die Gebäude einfach nicht so in Schuss gehalten worden, wie man das hätte tun sollen.
Jetzt sind die Grünen nicht im Landtag bis zur nächsten Landtagswahl. Die wird wahrscheinlich im Jahr 2027 stattfinden. Hört sich sehr weit weg an. Haben Sie ja jetzt auch Zeit, ja, sich vorzubereiten auf die nächste Wahl? Oder was passiert in den nächsten Jahren bei den Grünen?
Naja, es gibt ja nicht nur den Landtag. Es gibt ja zum Glück auch noch die kommunalen Gremien. Das heißt, wir haben einen Stadtrat, wir haben Ortsräte, Beiräte. Und in denen sind wir Grüne ganz gut vertreten. Und da machen wir auch Politik und kümmern uns darum, dass die Themen, die uns wichtig sind und uns am Herzen liegen, ob das Schulen, Bildung, Kindergärten, Umweltschutz, Klimaschutz ist, dass es da vorwärts geht. Und für die nächsten Landtagswahlen müssen wir natürlich die Probleme, die wir innerhalb unserer Partei haben, lösen.
Das heißt, Sie sitzen auch in einem Parlament?
Ich sitze leider nicht in einem Parlament. Ich bin rein in der Partei unterwegs, aber kann da natürlich in den Parlamenten unterstützen und kann natürlich in Öffentlichkeitsarbeit mich vielleicht manchmal sogar noch besser einbringen und Themen noch besser und stärker ansprechen, als das geht, wenn man in einer Koalition mit einem Partner zusammenarbeiten muss.
Konnten Sie sich schon als Kind, so als Schülerin auch politisch engagieren und sich für andere einsetzen, Dinge mitbestimmen? Wie war das bei Ihnen?
Als ich in der Schule war, war das so nach meiner Wahrnehmung noch gar nicht so gut möglich, wie ich das jetzt heute bei meinen Kindern erlebe. Ich habe mich schon immer für politische Themen interessiert und hatte auch immer meine Meinung, habe die auch geäußert. Aber es war tatsächlich nicht so einfach, sich da selber für Themen stark zu machen.
Ja, aber trotzdem sind Sie in die Politik gekommen. Und ja, wie kam es dazu?
Ich habe mich einfach irgendwann bei den Wahlen geärgert, dass irgendwie keine Partei so richtig das gemacht hat, was ich wollte. War vieles, was so ganz gut gepasst hat, aber es hat immer irgendwas nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, man kann nicht immer nur am Rand stehen und meckern, sondern dann muss man einfach auch mal mitmachen und sich selber engagieren. Und da habe ich mir dann die Partei gesucht, die am besten zu mir gepasst hat. Und das waren die Grünen.
Und gibt es vielleicht sogar einen Traumjob in der Politik?
Nee, den gibt es ehrlicherweise nicht. Mir geht es gar nicht um den Job, sondern mir geht es wirklich darum, dass wir mal die Themen voranbringen. Und ich würde mir wünschen, dass wir Menschen davon überzeugen können und das schaffen, dass sie verstehen, dass wir Sachen wie Klimaschutz und die Fortschritte, die wir dafür brauchen und den Mut, den wir dafür manchmal brauchen, um was Neues auszuprobieren, dass wir den auch haben. So wie Kinder Sachen ausprobieren, erforschen und das auch anwenden, sind Erwachsene manchmal viel zu langsam und haben viel zu viel Sorge, als dass sie mal was ausprobieren.
Wir probieren jetzt auch mal was Neues aus. Wir wechseln den Gesprächsgast. Denn in dieser Folge gibt es gleich zwei Interviews. Nach Anne Lahoda von den Grünen spreche ich gleich mit einer Politikerin der FDP.
Hallo, ich bin Angelika Hieserich-Peter. Ich bin die stellvertretende Landesvorsitzende der FDP im Saarland. War in der letzten Landtagswahl die Spitzenkandidatin für die FDP.
Auch bei der FDP interessiert mich als erstes, wie das war bei der letzten Landtagswahl, so knapp nicht in den Landtag hineinzukommen. Es gab einige tausend Wähler, aber es hat wieder nicht gereicht. Die dritte Landtagswahl hintereinander.
Ja, wir haben natürlich im letzten Landtagswahlkampf schon im Vergleich zum Jahr 2017 einiges an Stimmen hinzugewonnen. Wir hatten in 2017 etwa 17.000 Wähler, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Dieses Mal waren es 21.700 so ungefähr. Das heißt, wir haben doch gut 4.000 Menschen mehr von unserer Politik und unseren Ideen überzeugen können. Dennoch ist 4,8% nicht 5, das heißt, knapp vorbei ist auch daneben. Damit muss man klarkommen, das ist sehr ärgerlich, weil wir wirklich einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht haben. Aber wie gesagt, wir haben viel dazu gewonnen, eben nicht genug. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal umso stärker kämpfen. Was bedeutet das jetzt für uns als FDP Saar? Ja, 5 Jahre weitere außerparlamentarische Opposition, das ist bitter. Die nächste Etappe auf dem Weg in den nächsten Landtag in 2027 ist natürlich die Kommunalwahl, die 2024 stattfindet. Und dazwischen gibt es ja noch eine Bundestagswahl. Das heißt, für uns heißt es immer, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und wir sind natürlich jetzt gerade auf den kommunalen Ebenen dabei, uns intensiv auf die Kommunalwahl vorzubereiten, um natürlich auch in möglichst vielen Gemeinderäten, Ortsräten, Stadträten, Kreistagen dann möglichst viele Mandate zu erringen, um eine gute Basis für 2026 Bundestag und 2027 Landtagswahl zu haben.
Die FDP, die Liberalen, haben bei der Landtagswahl in diesem Jahr 4,8% der Wählerstimmen geholt. 5% braucht man. Haben Sie mal so manchmal so nachgedacht, naja, muss es denn wirklich 5% sein oder könnte man auch mit 3% in den Landtag kommen? Finden Sie diese 5% fair, gerade als kleinere Partei?
Also die grundsätzliche Frage, ob bei Landtagswahlen die 5%-Hürde richtig ist oder nicht, das ist eine grundsätzliche Frage, die müssen alle Parteien beantworten. Das ist nicht nur eine Aufgabe für kleine Parteien, weil um dieses Gesetz zu ändern, braucht man eine Verfassungsänderung und dafür müssen eben die großen Parteien auf jeden Fall auch zustimmen. Ich halte es für problematisch, wenn in einem Parlament wie im Saarland fast 25% der Wählerstimmen, die abgegeben wurden, überhaupt keine Berücksichtigung im Parlament finden. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass auch über 280.000 Menschen im Saarland überhaupt keine Stimme abgegeben haben, dann haben wir doch einen sehr, sehr großen Teil an Menschen, die eben nicht im Parlament vertreten werden. Das finde ich grundsätzlich sehr schade und gerade die hohe Zahl der Nichtwähler finde ich persönlich auch sehr bedenklich. Das ist eine Aufgabe für alle Parteien, sich damit auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden, wie man diese Menschen eben wieder zum Wählen motivieren kann und auch für politische Themen interessieren kann. Ich glaube, jede Hürde letztlich, ob es jetzt 3 oder 5% sind, ist einfach eine Hürde, die man braucht. Wir wollen keine Parteienlandschaft haben in den Parlamenten, wo lauter 1,52% Parteien drin sitzen. Eine Hürde muss es geben. Derjenige, der daran scheitert, wird immer derjenige sein, der gefragt wird, ist das denn gerecht? Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sowohl wir als auch die Grünen tatsächlich in den Landtag reinkommen, um einfach das gesamte politische Meinungsspektrum auch besser abgebildet zu sehen im Parlament.
Das hier ist ja ein Podcast für Kinder zu politischen Themen, also für Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen, was ist Ihnen denn so als Schülerin oder auch als Mutter so aufgefallen, was in Schulen vielleicht nicht so gut läuft, was Sie als Politikerin jetzt heute vielleicht verändern könnten? Was könnte auf Schüler zukommen, wenn Sie das dann entscheiden könnten?
Ja, also ich muss sagen, ich habe in meiner Schulzeit wirklich in den letzten 5 Jahren, kann man sagen, eine Handvoll wirklich sehr, sehr gute Lehrer gehabt, mit denen ich zum Teil heute auch noch in Kontakt stehe. Wir haben sehr viel diskutiert mit unseren Lehrern, sehr viele spannende Auseinandersetzungen geführt. Das setzt aber voraus, dass die Lehrer wirklich auch die Zeit und die Muße haben, genau diese Diskussion mit ihren Schülern zu führen. Und wenn ich das so vergleiche heute, meine Tochter ist mittlerweile auch aus der Schule raus und ich habe ihre Schulzeit sehr aktiv begleitet. Da habe ich dann schon feststellen müssen, dass die Lehrer sehr stark daran gebunden sind, nur noch das abzuarbeiten, was im Lehrplan steht. Ja, auf jeden Fall muss die Ausstattung der Schulen natürlich so modern sein, dass die Kinder nicht auf den Schulhöfen mit moderneren Geräten arbeiten, als sie das in der Klasse tun. Also ich glaube, gerade die Digitalisierung in den Schulen, da haben wir noch viel Nachholbedarf. Daran muss sich auf jeden Fall was ändern. Es ist aber nicht nur damit getan, dass die Kinder wirklich neue iPads oder Pads, wie auch immer, haben. Das Thema Digitalisierung muss auch in der Lehrerausbildung schon eine große Rolle spielen, dass die Lehrer wirklich ihre Kinder gut abholen können. Auch das Thema Datensicherheit sollte in der Schule schon eine große Rolle spielen, dass Kinder einfach lernen, wie gehe ich sicher und selbstbewusst mit meinen Daten um, was passiert da eigentlich. Und das ist ein Punkt, der auch schon in der 3., 4., 5. Klasse, glaube ich, eine Rolle spielt, weil da wissen die meisten Kinder mehr als viele Lehrer. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es gibt viele Fächer, die sehr eng zusammenhängen, wo man viel mehr zusammen machen könnte, damit es auch parallel läuft, damit das, was Kinder lernen sollen, nicht nur gelernt wird, sondern auch praktisch umgesetzt werden kann, weil damit wird es vertieft. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für Kinder, dass sie nicht nur stur jetzt Formeln auswendig lernen, sondern einfach auch in der Schule schon lernen können. Was kann ich damit eigentlich anfangen? Was bedeutet das für mich, wenn ich das kann im Leben? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Und ich glaube, wenn Lehrer wieder mehr Zeit haben, sich den Kindern zu widmen, dann wird der größte Teil der Lehrer auch mit sich selbst und mit seiner Arbeit viel zufriedener sein. Und dann ist auch die Kooperation zwischen den Eltern, den Lehrern und den Kindern auf einer guten Ebene. Und dann kommen auch alle gemeinsam gut voran. Ich glaube, das Ziel sollte immer sein, alle Kinder wirklich nach ihren Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen, dass jedes Kind die Chance hat, auf eigenen Füßen zu stehen und im Leben dann auch wirklich voranzukommen.
Zum Schluss habe ich nochmal eine Schulklasse gefragt, wie das bei der Wahl des Klassensprechers oder der Klassensprecherin abläuft. Da gibt es keine 5%-Hürde, eher eine "es kann nur eine oder einer werden"-Hürde. In dieser Klasse ist ein Junge Klassensprecher geworden.
Die Kinder, die jetzt nicht Klassensprecher wurden, die sind dann bestimmt traurig und haben die vielleicht das Gefühl, dass die anderen viel besser sind, aber man kann es ja immer versuchen. Also ich denke, es gibt noch andere Kinder, die wahrscheinlich auch noch das Zeug dazu gehabt hätten, aber die haben wahrscheinlich ja nicht so viel Stimmen bekommen und haben es deswegen leider nicht geschafft.
Also nur weil halt ein anderer nicht so viele Stimmen hat, heißt es nicht, dass er nicht gut ist.
Also bei uns war es so, wir haben das wie in der richtigen Wahl gemacht. Wir haben dann Kabinen aus Ordnern gebaut und haben dann auf Zettel den Namen geschrieben zum Ankreuzen.
Manchmal ist es auch so, dass ein Kind ein bisschen beliebter ist als die anderen und dass dann das Kind halt mehr Stimmen bekommt als die anderen. Aber das heißt dann nicht, dass das beste Kind ist aus der Klasse und dass die anderen Kinder das auch genauso gut machen könnten.
Man wird als Klassensprecher nicht gewählt, weil die Kinder denken, du machst es gut. Es geht definitiv von Beliebtheit aus. Das kann ich selbst sagen.
Es ist schon doof, wenn man nicht so viele Stimmen hat, um gewählt zu werden. Und ich hatte das ja auch. Ich wurde noch nie Klassensprecher oder Vertreterin.
Wenn man nicht ausgewählt wurde, vielleicht kann man ja auch nächstes Jahr Klassensprecher sein.
Also ich würde den Kindern raten, einfach nicht aufzugeben und sich nächstes Mal einfach nochmal zu melden. Und vielleicht haben sie dann mehr Chancen.
Finde ich cool.
Ich bin 100% dafür.
Also ich bin dagegen, weil
ich würde das ganz anders machen.
Auf keinen Fall, das ist so ein
Politik für Kinder.
Politik für Kinder.